Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Montag, der 13.04. und wir melden uns zurück aus der Pause, die wir uns nach Mailand Cortina genommen haben. Und das mal direkt mit einem Hammer-Wochenende, finde ich. Das war purer Sportgenuss für nerdige Liebhaber, habe ich es genannt. Ich sage nur Kopfsteinpflaster, Pimento-Cheese-Sandwich und einen neuen Weltrekord. Ich bin gespannt, Jens, was du am Wochenende alles mitbekommen hast. Ich will da ganz offen sein, was du wirklich verfolgt hast. Und jetzt habe ich schon vorweggenommen, ich starte die neue Staffel des Team Day Updates mit Jens Bieler-Lobs. Herzlich willkommen.
Konsti, schön dabei zu sein, um direkt deine Frage zu beantworten. Ich habe mich gerade eingelesen, was die Themen angeht. Aber wie du weißt, das geht schnell.
Ja, es ist eine Menge passiert und ich möchte mal direkt mit etwas anfangen, was wirklich etwas für Liebhaber ist und was nicht wirklich alle auf dem Schirm hatten. Aber spätestens heute Morgen haben sie es jetzt alle auf dem Schirm gehabt, weil gestern stand Paris-Roubaix an. Paris-Roubaix muss man vielleicht für die Leute erklären, die nicht so viel mit Radsport am Hut haben, ist der wichtigste Klassiker im Radsportkalender. Und ich sag mal, der Klassiker, das ist ein Eintagesrennen. Anders wie eine Tour de France oder der Giro d'Italia. Das sind ja Mehrtagesrennen, die dann quer durchs Land gehen. Paris-Roubaix ist ein Tag, ein Rennen. Es zählt. Und für die Frauen ging es da über 143,5 Kilometer über Kopfsteinpflaster durch Frankreich durch. Und wenn ihr das noch nie verfolgt habt, schaut euch da gerne doch mal auf, entweder bei uns auf dem Kanal oder auf YouTube, irgendwelche Highlights an. Das ist wirklich insane, über was für Kopfsteinpflaster die da rüberfegen. 143,5 Kilometer sind's. Und gestern hat zum ersten Mal eine Deutsche dieses Rennen gewonnen, und zwar Franziska Koch.
Noch nie gehört. Darf ich jetzt sagen, ich habe im Nachhinein gelesen, dass sie bei den Experten schon auf dem Zettel stand oder bei den Mitfavoritinnen, so im Allgemeinen. Man kennt sie nicht unbedingt, aber bei den Experten. Sie hat wohl eine ganz besonders gute Form schon in diesem Frühjahr, bei den Frühjahr-Klassikern, so nennt man sie ja dann auch, gezeigt. Und deswegen, ja, Sensation. Und ich finde ja total geil, wie sieht der Siegerpokal von Paris-Roubaix aus?
Ja, das ist natürlich logisch.
Ja.
Das ist ein Stein. Kopfsteinpflaster.
Stein.
Ja. Kopfsteinpflaster.
Stein. Ja. Wie geil ist das denn?
Und, aber
das ist ja mit die beste Trophäe, die ich je gesehen habe.
Ich hoffe nur,
authentischer geht es nicht.
Ich hoffe nur, dass sie es nicht aus der Strecke rausnehmen, weil dann wird es nur noch hubbeliger über die Zeit. Jetzt veranstalten sie das Rennen auch endlich am gleichen Tag wie das der Männer. Die fahren dann immer 2 Stunden versetzt, kommen dann eben auch 2 Stunden später ins Ziel. Und so wird dem Ganzen eben eine gebührende Bühne gegeben. Und das konnte Franziska Koch da gestern richtig nutzen, kommt vor Marianne Voss ins Ziel. Sie ist Weltmeisterin gewesen. Die Französin
mehrfach Olympiasiegerin,
drei gefahren ist. Es war auch schon Weltmeisterin. Ich bin nicht so gut im Französisch, deswegen erspare ich euch jetzt den Namen. Und wie sie das gemacht hat, in Form einer Bahnradfahrerin, also wirklich, Mieke Kröger wäre stolz oder ist stolz, da bin ich mir sicher, ist stolz auf Franziska Koch. Richtig, richtig gut gefahren. Und Jens, wir wären nicht der
Team-Podcast,
ja, wenn wir nicht direkt eine Stimme hätten von ihr. Pass auf, ich habe heute Morgen gefragt, Franzi, erzähl doch mal, wie geht's dir? Ich habe ihr heute Morgen geschrieben um 8 Uhr und da stand im Chat zuletzt online vor 4 Stunden. Also wir sind gespannt, was sie uns erzählt.
Das ist insane, Konsti, das ist wirklich auch insane. Danke, das ist ja Weltklasse.
Ja, gestern war ein sehr, sehr besonderer Tag. Ja, ich konnte den größten Erfolg meiner Karriere feiern bis jetzt und ja, es fühlt sich an wie so ein Traum. Ja, geschlafen habe ich nicht so viel diese Nacht. Da hält einen die Freude irgendwie doch wach. Aber ja, es ist ein unglaublich schönes Gefühl, diesen Kopfsteinpflasterstein jetzt hier zu Hause zu haben. Und auch die Art und Weise, wie ich das Rennen fahren konnte, macht mich sehr, sehr stolz. Und Es ist ein hartes Rennen gewesen und ja, dass sich das alles ausgezahlt hat, ist umso schöner.
Franziska Koch live aus Frankreich.
Das ist überragend, Konsti, und ich weiß auch, warum sie nicht am Handy war, weil ich glaube, nach so einem Tag auf den Kopfsteinpflastern kann man das Handy nicht so gut in die Hand nehmen, weil doch die Handgelenke doch unfassbar wehtun.
Also das wäre auch mein Rat mal an alle Zuhörenden, die mal Bock haben, das auszuprobieren. Fahrt doch einfach mal mit eurem Fahrrad, was ihr habt, in die Innenstadt, auf irgendein Kopfsteinpflaster-Segment und fahrt das mal drüber, einfach mal ein bisschen zügiger vielleicht. Und wenn man das dann 143 Kilometer macht und diese Strecken, diese Abschnitte, die in Frankreich gefahren werden, das ist ja richtig rough. Also da stehen ja teilweise die Steine quer drin. Das ist unglaublich und Franzi erzählt, dass sie ist, glaube ich, unglaublich stolz auf diesen Erfolg, wie sie das Rennen gefahren ist. Nicht, dass sie irgendwie Glück gehabt hat, weil da ja auch manchmal oder großer Effekt oder großer Einfluss bei Paris-Roubaix sind auch immer die Ausfälle, weil du bei diesem Kopfsteinpflaster natürlich auch gerne mal einen Platten kriegst oder dir komplett die Reifen kaputt machst. Das war nicht der Fall. Sie ist vorne weggefahren und hat zwei richtig, richtig starke Konkurrentinnen einfach dominiert im Velodrom von Roubaix. Das heißt, sie war einfach sportlich die Beste und das hat sie sich gestern bewiesen. Und nimmt einen Pflasterstein mit nach Hause, stellt ihn sich hin und kann da verdammt stolz drauf sein. Weil wenn man in der Radsportbubble sagt, man ist Gewinner von Paris-Roubaix, da kommt wenig drüber eigentlich.
Ja, hat John Degenkolb das Ding auch mal gewonnen. Ich glaube, das war der Letzte, der
hat das Ding auch mal gewonnen, ja.
Das ist so der Letzte, der mir da ins Gedächtnis kam. Die kommen dann auch immer total, wenn es nass ist, kommen die auch immer total dreckig an. Das ist echt, ist schon eine Sache, die man als Sportfan irgendwie so immer mal auf dem Schirm hat und eigentlich auch mal hin müsste. Ne? Ist so ein Bucketlist-Ding, wo man einmal im Velodrom lift oder Flandern-Rundfahrt da mal hin, weil die Belgier sind ja auch völlig wahnsinnig.
An die Strecke. Also sich da, das ist auch das Beste. Du musst ja 3 Stunden, bevor die da vorbeifahren, musst ja da hin, sonst kommst du ja nicht mehr hin und dann ist schon alles voll. Dann wartest du 3 Stunden lang, dann zwischen die innerhalb von 2 Minuten an dir vorbei und dann ist der ganze Spaß auch schon wieder rum. Aber das Drumherum ist eine Riesenstimmung, das macht richtig Bock. Man hat es gesehen beim Sieg von Wout van Aert, der die Männerkonkurrenz gewonnen hat. Was für ein Volkssport das in Belgien ist. Da stand eine ganze Nation, hat sich darüber gefreut. Das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes als in Deutschland. Das ist unglaublich. Und wenn man da mal vor Ort ist, das muss überragend sein.
Ja, war ähnlich, ne? Bei den Männern. Zielsprint im Velodrom. Wout van Aert gegen Tadej Pogacar. Also starkes Ding. Den Zielsprint könnt ihr euch nochmal bei uns auf dem Team D Instagram-Kanal angucken. Unsere Kollegen von Eurosport waren mit dabei. Das ist, sieht gut aus. 25 ist sie erst.
Ja.
Also da ist noch viel Radsportleben. Radsportleben vor einem. Und wir schauen und hoffen natürlich, dass sie bei der Tour de Femme, also bei der Tour de France der Frauen, mit dabei ist. Obwohl das noch gar nicht so klar ist, habe ich gelesen.
Du, ja, das ist natürlich in so einer Saison, da passieren viele Rennen, du bist fast jedes Wochenende unterwegs. Und du bist ja dann auch immer in einem Team. Also was bei diesen Eintagesrennen gar nicht so von Bedeutung ist, sondern was dann bei der Tour viel größere Bedeutung hat, sind eben die Zugehörigkeiten in die Teams. Franziska ist im französischen Rennteam und da ordnest du dich dann im Zweifel auch unter. Franziska ist jetzt wahrscheinlich nicht die stärkste Bergfahrerin. Das wird ja dann bei der Tour de Femme auch nochmal eine Geschichte, dass du dann einen Kapitän hast, der eher die Berge hochkommt oder eine Kapitänin, die eher die Berge hochkommt. Vielleicht ist sie da eher der Nils Pollitt der Frauen oder vielleicht ist Nils Pollitt eher die Franziska Koch der Männer. Vielleicht lieber so rum, weil Nils Pollitt hat das Ding noch nicht gewonnen. Der dann hilft eben seinem Kollegen da die Berge hochzukommen. Aber wir haben sie jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm. Wir hatten sie auch vorher schon auf dem Schirm, war schon Teil von Team D in Paris. Ist da im Straßenrennen mitgefahren, wurde 40. glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber das ist natürlich auch, bei sowas ist natürlich auch immer nicht so einfach, weil da die Strecke natürlich schon viel ausmacht. Ob sie dir liegt, ob sie dir nicht liegt, was sind die Teamverhältnisse, die sind natürlich bei Nationalrennen natürlich nochmal ganz andere, weil du nicht auf die bestehenden Strukturen in den Teams zurückgreifen kannst. Also komplexer Sport, fuchst euch doch da gerne mal rein. Jetzt habt ihr ein Jahr Zeit, dann steht wieder Paris-Roubaix an und bis dahin macht das wirklich riesen Bock. Jetzt fängt an der Giro d'Italia. Wie gesagt, im Sommer natürlich Tour de France, unglaublich. Jetzt kommen noch ein paar Klassiker erst. Das ist wirklich, das macht riesig Spaß, das zu schauen.
Und wir sprechen darüber hier im Team D Update Podcast. Ne? Spannend natürlich, wieder Kommentar bei uns auf der Instagram-Seite. Ja, und in den Öffentlich-Rechtlichen In der Tagesschau um 20 Uhr wurde es nicht erwähnt. Mhm. Bei uns, wir erwähnen es.
Natürlich.
Herzlich willkommen im Team Day Update Podcast. Wir bleiben auch bei den anderen Klassikern und bei der Tour de France der Frauen und Männer am Start. Bei uns erfahrt er alles. Müsst er nicht die Tagesschau gucken?
Müsst er nicht schauen. Jens Riewer, wir gucken jetzt mal zu Badminton-EM. Denn auch das wurde sicherlich nicht in der Tagesschau besprochen. Generell wenig Coverage leider. Aber ich spüre da ein bisschen einen frischen Wind im Badminton. Seit Jahren wird da, glaube ich, grundlegend gute Arbeit geleistet. Und es zahlt sich am Wochenende aus, eher im Bronze für Marvin Seidel und Tuk Nguyen im Mixed-Wettbewerb, im Mixed-Doppel. In Huelva in Spanien holen sie sich da die erste Medaille seit langer, langer Zeit. Und Marvin Seidel und Tuk Nguyen sind erst seit kurzem wirklich ein Duo, denn Marvin Seidel hat vorher immer im Doppel der Männer gespielt, ist jetzt in letzter Saison umgestiegen und direkt EM Bronze. Ich finde, das ist eine gute Bilanz.
Es geht aufwärts, hat auch der Bundestrainer Hannes Käsbauer gesagt in seinem Fazit. Ist die erste EM-Medaille nach 3 Jahren, 2024, 2025, ist das deutsche Team ohne Medaille von der EM wieder abgereist. Deswegen ein gutes Zeichen. Man gewinnt Bronze, wenn man das Halbfinale verliert. Das muss man, muss man auch sagen. Im Halbfinale waren sie dann leider chancenlos gegen das dänische Top-Duo Christiansen und Boje. War aber klar, dass sie dann Sahnetag brauchen würden, haben sie vorher gesagt. Den hatten sie nicht, so ehrlich waren sie auch. Aber trotzdem, ne, für so ein Duo, was so kurz zusammenspielt, Badminton ist auch ultraschnell, viel Abstimmungsbedarf sicherlich, bis man da zusammengefunden hat. Respekt und dann natürlich die Hoffnung, dass es weitergeht mit dem Duo. Wie waren denn die anderen so drauf?
Also das wollte ich nämlich auch sagen. Das passt nämlich auch gut in dieses Bild mit rein. Yvonne Lee zum Beispiel auch bis ins Viertelfinale gekommen, dann leider gescheitert. Wenn du das Viertelfinale gewinnst, hast du automatisch die Medaille sicher, wie du schon gesagt hast. Also auch da ganz kurz, ganz knapp dran vorbeigeschlittert. Das ist, ich glaube, das ist eine positive Entwicklung. Bei der EM muss man natürlich sagen, da sind die Dänen sehr, sehr stark. Da kommt man fast nie dran vorbei. International kommen dann natürlich nochmal die asiatischen Spielerinnen und Spieler dazu, die natürlich auch nochmal ein anderes Level haben. Dann wird es da auch schon direkt sehr, sehr dicht oben. Aber vielleicht können wir uns da noch ein bisschen ranhalten. Und EM-Bronze finde ich schon mal ein gutes Zeichen an die Konkurrenz und auch das ganze Teamergebnis ist, glaube ich, wie du schon gesagt hast, der Bundestrainer ist, glaube ich, recht zufrieden damit.
Genau, Bjarne Geis und Jonas Jansen, unser deutsches Männer-Doppel, war auch noch im Viertelfinale und hat da sehr knapp gegen ein dänisches Duo verloren. Also auch da irgendwie 19-21, 20-22, also sehr, sehr eng. Auch
und
da wäre eine
viele,
Medaille
viele
drin gewesen.
Junge Nachwuchsspieler, die jetzt und Spielerinnen, die jetzt nach oben kommen, die jetzt erst in die A-Kader quasi nachrücken, zu den EMs fahren. Ich glaube, das können wir ein bisschen im Auge haben mit Blick auf LA 28.
Yes, und ich sehe, hat der Deutsche Badmintonverband ein neues Logo. Ich gucke gerade auch das. Wow.
Ich finde, ja, muss man sagen,
es geht voran.
Wenn ihr euch interessiert für Badminton, folgt unbedingt dbv-badminton, ist, glaube ich, die Instagram-Seite. Richtig gut. Coole Ballwechsel dabei, schicke Grafiken. Da ist, also wenn ihr Fans von Badminton seid oder ein bisschen daran bleiben sollt, guckt da auf jeden Fall vorbei, lasst vielleicht ein Follow da, aber die machen guten Content. Das lohnt sich, da vorbeizuschauen.
Ich muss ja sagen, zum Thema Badminton und dass das so wenig vorkommt, ne, ist ja ähnlich, finde ich, wie Tischtennis. Tischtennis spielt jeder mal in seiner Freizeit oder hat gespielt. Ich finde, Badminton ist im Schulsport immer Thema. Also so war es jedenfalls bei mir. Und irgendwie gefühlt hat schon mal jeder, nicht despektierlich, Federball oder so, ne, aber Badminton, dafür ist das, finde ich, wirklich zu wenig in der Öffentlichkeit, weil dann kann man erstmal abschätzen, wie krass die spielen, wenn man es selber mal gespielt hat.
Ja.
Und das geht, finde ich, beim Tischtennis, also da kennt man, ne, das hat sicherlich damit zu tun, dass unsere Deutschen da auch international auf Weltklasseniveau immer mal wieder Spieler hatten und haben, die da mithalten. Aber ansonsten ist irgendwie hat Tischtennis Badminton da schon ein bisschen abgehängt, was ich komisch finde und es hätte eigentlich dieselbe Aufmerksamkeit verdient.
Das stimmt, das stimmt. Lass uns weitermachen mit den sonstigen Themen, die wir hier noch auf dem Schirm haben. Und zwar habe ich einen neuen Weltrekord auf dem Zettel. Und zwar Anna Jansen gewinnt den 50 Meter Dreistellungskampf mit dem Luftgewehr in Granada mit einem Weltrekord von 362,9 Punkten und ist damit Weltrekordhalterin. Und ich sag mal so, das ist schon mal, also wenn du Weltrekord schießt,
Fingerzeig. Das ist top.
Der Fingerzeig.
So ist das Bild bei uns auf Instagram. Richtig gut. Schießen, Fotos zu machen,
ja,
auch eine Herausforderung. Aber das ist richtig stark.
Richtig
cool. Das ist ein gutes Bild.
Und außerdem noch ein zweites gutes Ergebnis hinterher, denn auch den zweiten Platz belegt eine Deutsche. Nele Stark holt Silber mit nur, wie viel sind es, 1,4 Punkten dahinter, 361,5 Punkten. Also auch da gutes Teamergebnis und mit einem Weltrekord. Also wer hat schon einen Weltrekord in seiner Sportart? Das ist schon überragend.
Ja, 50 Meter Luftgewehr, Dreistellungskampf, kurze Erklärung. Liegend.
Jetzt bin ich gespannt.
Liegend, kniend, stehend.
Genau. In diesen super Anzügen, in denen man sich keinen Zentimeter bewegen kann.
Ja.
Ich glaube,
zu Recht, weil sonst triffst du ja, glaube ich, diese Winzigkeit an Scheibe nicht.
Ja, das stimmt. Aber die haben wir auf jeden Fall, also Anna Jansen war auch in Paris schon mit dabei, aber die haben wir auf jeden Fall mit einem Blick, wenn es nach L.A. geht. Sind wir mal gespannt, was da bis dahin noch so passiert.
Ja, ich muss ja sagen, wir waren, so ehrlich müssen wir ja sein, ja, wir waren ein wenig enttäuscht von unseren Schützen und Schützinnen zu Paris. Die hatten es ganz hart getroffen, die waren nicht in Paris, sondern die waren 4 Stunden weg. Mir fällt der Name nicht mehr ein.
Châteauroux,
genau. Ja, wir hoffen einfach, dass sie irgendwie, da sind sie ja ohne Medaille wieder abgereist. In Tokio lief es auch nicht so gut. Das letzte Mal, wo die Schützinnen und Schützen richtig erfolgreich war in Rio. Da gab es ordentlich viel, da haben sie, glaube ich, 5 Goldmedaillen oder so geholt. Also das war allererste Sahne. Da hoffen wir ein bisschen wieder drauf, wenn es in die Richtung Westen geht. Ne? Und hoffen wir in L.A., dass das von der Zeitverschiebung her vielleicht unseren Schützinnen und Schützen ähnlich wie in Rio zugutekommt. Wäre schön.
Das ist sowieso immer klar. Kommen wir zum Tennis. Und da hat Zverev keine Chance zu Hause gegen Sinner. Tut sich erneut schwer. Wir hatten, was war das für ein
Erster Mal Sand.
Und wo hat er denn jetzt gegen Sinner schon mal verloren, die Saison? Jetzt habe ich es nicht auf dem Schirm.
In Miami und in bei dem anderen, Indian Wells, oder?
Bei den US Open?
Am Anfang ist immer Australian Open.
Seht ihr, so viel passiert. Bei den Australian Open, hat er da verloren gegen Sinner?
Er verliert eigentlich in Serie gegen Sinner, deswegen ist das egal.
Ich, im Moment muss man sagen, er ist solide auf seinem dritten Platz da in der Weltrangliste und er kommt an die beiden oben, Alcaraz und Sinner, kommt er einfach nicht ran. Auch jetzt in Monaco auf dem heimischen Platz. Monaco hat er auch ab und zu schon mal gewonnen. Hat er keine Chance gegen Sinner.
Ja gut, also, aber vielleicht wäre es auch mal gut, den Sascha nicht in die Hälfte von Sinner zu setzen, dass er vielleicht wenigstens im Finale auf ihn erst trifft. Ich glaube, gegen Alcaraz hat er eine bessere Chance. Aber egal. Platz 3 und jetzt so oft ins Halbfinale, ne? Ich glaube,
ich habe irgendwas habe ich gesehen. Ja, genau.
Masters Tausender Serie so oft wie er waren, glaube ich, nur 4, 5 Leute vor ihm im Halbfinale.
Und die ganz großen Namen, ne? Also
und die ganz großen. Also da sind wir ja die ersten, die sagen, ja, gegen Sinner kann man aktuell verlieren, aber wie konstant Sascha da oben spielt, das ist aller Ehren wert, auch wenn er jetzt noch nicht den Grand Slam gewonnen hat oder aktuell halt an diesen beiden Ausnahmeathleten daran scheitert. Das ist trotzdem sensationell, wie gut er unterwegs ist.
Das stimmt. Hingegen gewonnen das Masters, Jens. Jetzt bin ich gespannt, ob du das auf dem Schirm hast. Haben Pütz-Krawitz?
Nee.
Unsere
auch
beiden.
Da hat die Tagesschau nicht drüber berichtet. Was soll das denn?
Ja, du, Tagesschau reicht natürlich nicht fürs Team-Day-Update. Hier kriegst du alles. Hier kriegst du jedes Thema, was am Wochenende passiert ist. Pütz-Krawitz gewinnt ihr zweites Masters-Turnier zusammen. Wie gesagt, in Monaco, da wo Zverev auch gespielt hat. Und den zwei haben Bock auf Sandplatz scheinbar. Und das macht auch viel Spaß auf Roland Garros, was dieses Jahr natürlich auch wieder ansteht.
Hervorragend.
Ich bin gespannt.
Sehr gut. Ja, ach, Roland Garros, da hatten wir uns auch so viel ausgemalt zu Paris. Ich schwelge etwas in Erinnerung, weil das war doch eigentlich unser Turnier. Und dann sind wir, glaube ich, in 5 Viertelfinalen rausgeflogen. Das war so bitter. Angie Kerber Viertelfinale knapp, Zverev Viertelfinale, Kravitz-Pütz Viertelfinale. Ah, ist doch echt.
Das ist der Sport.
Ist eigentlich unser, da müssen wir auch mal hin.
Das ist der Sport, Jens.
Live-Team-Day-Update von Roland Garros. Da haben wir richtig Bock drauf.
Zusammen mit Boris Becker. Den hatten wir noch nicht hier. Lass uns weitermachen mit rhythmischer Sportgymnastik. Und wenn ich rhythmische Sportgymnastik sage, muss ich im gleichen Satz auch Daya Varfolomeev sagen. Und die holt Doppel-Weltcup-Gold mit Keule und Band. Holt außerdem Silber im Mehrkampf und Bronze mit dem Reifen. Olympisch ist ja nur der Mehrkampf, aber trotzdem. Auch sie weiterhin in Topform. Knüpft da an, wo sie 2024 aufgehört hat. Überragend. Hält diese Weltklasse seit Jahren, seit 22, glaube ich. Also mittlerweile schon seit 4 Jahren immer wieder top oben mit dabei. Also die müssen wir mit auf den Zettel schreiben, wenn wir nach L.A. fahren.
Ganz lax gesagt, ist wie Fahrradfahren. Das verlernst du nicht, ne? Rhythmische Sportgymnastik.
So sieht es bei ihr aus, dass sie das Goldgewinnen nicht verlernt. Also das ist wirklich überragend, wie sie das macht.
Crazy, ja.
Und außerdem, wir bleiben im gleichen Verband Touren. Carina Schönmeier holt mit 14 Punkten am Sprung Gold beim Weltcup. Hatte auch einen richtig guten Weltcup gezeigt. In Osijek war sie da unterwegs. Und ganz spannender Fakt, sie ist im Moment noch amtierende Europameisterin im Mixed-Wettbewerb. Und dieser Mixed-Wettbewerb mit Eda Felix, jetzt habe ich den Vornamen vergessen. Eda ist auf jeden Fall der Nachname. Und dieser Mixed-Wettbewerb wird erstmals olympisch 2028.
Echt?
Also, auch da haben wir ein heißes Eisen im Feuer. Ich bin also gespannt, was wir da, und da können wir vielleicht direkt zur neuen Rubrik der Neuerung in diesem Team der Update kommen. Dem Hype-Train nach L.A. Wen packen wir drauf, Jan? Jetzt lese ich hier L.A.
Jan Ulrich, wollte ich sagen.
Jan Ulrich, Jens.
Ich habe tatsächlich Anna Jansen, heiße Favoritin, natürlich mit dem Weltrekord. Ne, da kommt man nicht drum herum. Aber über den Sportler haben wir noch gar nicht gesprochen.
Guck mal, wenn wir jetzt direkt drüber sprechen, was ist der Hype-Train nach L.A., haben wir uns beide natürlich ausgedacht. Wir packen jetzt hier jede Woche eine Person, über die wir quasi im Update sprechen, die über das Wochenende was Starkes geleistet hat, irgendwie einen besonderen Erfolg gefeiert hat oder auch sonst vielleicht neben dem Platz was gemacht hat. Die packen wir in den Hype-Train nach L.A. und verfolgen sie quasi ein bisschen, gucken da immer mal wieder drauf, was passiert und können dann quasi ein bisschen zurückgucken, wann wir sie schon draufgepackt haben auf den Hype-Train etc. pp.
Weil das ist ja das Wichtige auch für euch, die da zuhören draußen. Ihr solltet ja mal ein bisschen die Namen kennenlernen. Wir haben jetzt 2 Jahre Zeit zu den nächsten Olympischen Spielen. Und dann wollen wir euch ja Team D auch ein bisschen näher bringen, weil, wie gesagt, in der Tagesschau findet das nämlich nicht statt. Deswegen findet es hier statt. Ihr lernt dadurch schon mal den einen oder die andere kennen, die man vielleicht erst noch nicht auf dem Schirm hat. Und ihr euch dann in der Mittagspause auf der Arbeit als Experte ausgeben könnt während der Olympischen Spiele, wo alle drüber reden, dann sagt ihr nämlich, kannte ich schon. Den guten Johannes Liebmann, den kenne ich schon seit 2 Jahren, weil im Team D Update Podcast, seitdem ist er nämlich auf dem Hype Train.
Jens, wer ist denn Johannes Liebmann?
Ja, ich sagte ja, Johannes Liebmann, 19 Jahre ist unsere neue Schwimmsensation.
Mhm. Habe ich auch gelesen. Und zwar an gleicher Stelle wie Lukas Mertens im letzten Jahr, der dort einen 400-Meter-Weltrekord geschwommen ist, schwimmt Johannes Liebmann über 800 Meter Freistil einen Europarekord.
What? Tja. Und gewinnt vorher auch noch die 1500 Meter.
Also mal wieder ein heißes Eisen, wenn es um die langen Strecken geht, ein junges Eiseisen. Ja, es müssen die Magdeburger Gewässer sein. Irgendwie, da muss was drin sein. Ich weiß nicht, was es ist.
Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Weil ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen. Der Kollege hat gewonnen vor keinen geringeren als Oliver Klemet.
So.
Seines Zeichens Silber Freiwasser 10 Kilometer in Paris.
Mhm.
Vor Florian Wellbrock, den gibt es auch noch. Und der Kollege Sven Schwarz schwimmt ja auch noch da vorne mit. Ja, sag mal, wie viele dürfen denn in so einem Finale bei einer Europameisterschaft, die dieses Jahr ja stattfindet, aus einem Land kommen?
Ja, also ich hoffe viele.
Ja, ich hoffe auch viele.
Weil
ja.
Da wird einiges gehen über die 800 Meter und auch 400 Meter sowie 1500 Meter. Das ist, also dem deutschen Schwimmsport geht's wieder bergauf. Das macht Spaß, weil, also ne, die Jahre mit Miseren, mit, weiß ich nicht, Ausscheiden in der Quali oder so, das ist endlich rum. Das
ist vorbei.
Das ist vorbei und das ist wichtig für den Schwimmsport in Deutschland, aber auch einfach für Olympia, für die Bewegungen, die da passieren. Das macht richtig Bock. Und wenn jetzt noch jemand dazukommt und er hat gesagt, er profitiert von den Weltklasse-Schwimmern, mit denen er jeden Tag im Training zusammenschwimmt. Und du hast gesagt, Sven Schwarz, Oliver Klement, Florian Wellbrock, das sind die Top-Athleten, wenn es um Langstrecke geht im Moment. Und wenn du da mit reingeschmissen wirst als 19-Jähriger, dann hast du da auch Bock mitzuarbeiten. Und dann denkt natürlich auch ein Florian Wellbrock oder auch ein Oliver Klement, die ja beide noch jung sind. Aber trotzdem, da kommt ein 19-Jähriger, oh je, vielleicht soll ich doch nochmal zwei Bahnen mehr drehen.
Ja, absolut, absolut. Und wie gesagt, es steht die EM in Paris an dieses Jahr. Freuen wir uns drauf. Ich habe hier mal geguckt, wer schon die Norm unterboten hat. Und das zeigt auch jetzt gerade bei dem Weltcup in Stockholm, auch bei den Frauen, ne? Isabel Gose und Maja Werner haben auch über diese drei langen Distanzen die Norm unterboten, genauso wie Oliver Klement und Johannes Liebmann, wie gesagt, über 400, 800 und 1500 Meter Freistil. Also dazu noch Luca Armbruster, über 50 Meter Schmetterling, Linda Roth, 200 Meter Freistil, Lise Seidel, 100 Meter Rücken und Lena Ludwig, 200 Meter Brust. Also auch Namen dabei, die wir vielleicht das erste Mal hier erwähnt haben. Einige waren schon in Paris dabei, aber da kommt was nach und das freut uns.
Und einen Namen, den du gerade genannt hast, möchte ich herausnehmen. Linda Roth. EOF. War das Banská Bystrica oder das danach? Ich weiß es nicht mehr. Aber Linda Roth auf jeden Fall schon für Team D am Start gewesen. Und die hat zerstört bei dem EOF. Also die war richtig, richtig gut. Hat da in ihrer Altersklasse richtig gezeigt, was sie kann. Und das freut mich jetzt, diesen Namen auch wieder bei den EMs, bei der EM zu hören, dass sie quasi den Sprung geschafft hat, da weiter hoch. Das ist richtig cool. Die müssen wir auf im Auge haben. Und vielleicht packen wir die auch irgendwann auf den Hype-Train.
Gut, wie du die Kurve zurückbekommen hast, durchs Wasser, auf den Hype-Train. Das heißt, wen packen wir drauf? Wir können ja nicht nur eine Person. Lass uns mal aus. Wir starten mit der Kategorie.
Wir müssen erstmal befüllen,
sagst du. Wir füllen erstmal rein und wir packen Johannes Liebmann rein im Schwimmen.
Okay. Und Anna Jansen.
Als Senkrechtstarter und Anna Jansen, die schon ein bisschen etablierter ist, aber um Weltrekord. Also, Duplantis setzt du ja auch nicht auf den Hype-Train. Was ist los?
Ich hätte sonst den Kompromiss gemacht, dass ich Anna Jansen auf meinen persönlichen Hype-Train setze, weil der fährt natürlich auch mit nach L.A., das ist ja klar. Ja. Der fährt auch los, gleiche Startzeit und gleiche Ankunftszeit, ist aber natürlich, da werden nochmal andere Parameter angesetzt. Und Anna Jansen war schon immer eigentlich da auf dem Hype-Train mit drauf.
Ja.
Weil ich auch natürlich auch ein Herz habe für Sportarten, die jetzt nicht in der Tagesschau gefeatured werden.
Ja.
Das muss man auch schon sagen. Und da ist Schießen wirklich ganz vorne mit dabei. Und die Athleten von Schießen und auch die Trainer und das Staff sind wirklich, also es gibt kaum nettere auf der ganzen Welt. Ich vergleiche es immer gerne ein bisschen mit Curling. Sie wissen um ihren Sport. sie wissen um ihre Resonanz, aber sie tun auch alles dagegen, dass sie da ein bisschen rauskommen. Und das finde ich richtig cool. Deswegen hätte ich gesagt, wir packen nur Johannes Liebmann, aber ich bin auch völlig fein damit. Wir packen Anna Jansen und Johannes Liebmann diese Woche auf den Hype Train. Damit fahren wir gut.
Die Grafik hätte ich gerne noch, ja, die du da jetzt bastelst.
Die baue ich dir.
Das ist schön. Also das war fühlt sich richtig gut an, wieder da zu sein mit dem Team Day Update. Ich Subtitle für alle Sportarten, die nicht in der Tagesschau vorkommen. Mhm. Empfehlt uns gerne weiter.
Ich möchte, bevor du jetzt hier schon das Pflasterstein zumachst, ja. Ich möchte noch über ein Thema reden, zwar persönlich, ich weiß nicht, ob du das auch in der gleichen Manier verfolgst wie ich, aber ich bin froh, dass wir heute erst hier so ein bisschen mittags aufnehmen. Wir veröffentlichen jetzt jeden Montag, damit man quasi direkt jeden Montag das Update hören kann und die ganze Woche mitreden kann. Und gestern Abend um 1 Uhr ist noch ein Golfturnier zu Ende gegangen. Und das habe ich natürlich.
Ich erinnere mich, als das Golfturnier anfing. Da hast du mir das schon gesagt.
Mit dir im Büro und habe gesagt, 13.40 Uhr ist Tee-Off, da geht's los. Das Augusta Masters stand natürlich an. Und wer irgendwie einen Zugang zum Golfsport finden möchte, sollte sich dieses Turnier anschauen. Das ist wirklich, wirklich einfach cool. Das macht richtig Spaß, sich das anzuschauen. Und gestern war dann auch nochmal ein richtig spannender Tag. Ich kann ja noch kurz, falls man denkt, Golf, das ist ja super uninteressant. Aber Rory McIlroy ist als Führender in den letzten Tag gegangen, an den vierten Tag. Und da ist nochmal ordentlich was durchrotiert worden. Am Ende gewinnt er doch. Aber er war zwischendrin auch schon mal auf einem geteilten dritten Platz nur. Das war richtig, richtig spannend, das zu verfolgen. Leider, leider gar kein Deutscher mit am Start. Bernhard Langer musste absagen wegen Achillessehnenproblemen. Konnte leider nicht starten. Lebenslanges Startrecht hat, weil er das Ding zweimal gewonnen hat, wenn ich mich richtig entsinne. Aber ansonsten leider kein Deutscher oder kein Deutscher am Start. Das ist natürlich
täte uns mal gut, ne? Also täte uns in Deutschland auch mal wieder gut, jemanden zu haben im Golf. Also
wir haben jemanden im Golf, Jens. Ich weiß nicht, ob du es vergessen hast. Esther Henseleit hat Silber in Paris gewonnen. Ne? Die spielt immer noch.
Habe ich natürlich nicht vergessen, ja. Aber
Bei den Männern ist natürlich eine große Lücke. Also da kam nach Martin Keimer fast keiner mehr, möchte ich sagen, der da oben wirklich dauerhaft mitspielen konnte.
Ich hoffe ja auch immer noch auf irgendwie, dass Martin Keimer nochmal zurückkommt. Ist das realistisch? Egal, da müssen wir ein anderes Mal drüber reden.
Wir machen mal eine Golf-Sondersendung.
Ja, wir machen eine Golf-Sondersendung, außer der Reihe.
Da bin ich mal gespannt.
Oder live vom nächsten Masters. Okay.
Ja.
Genau. Also, das war nochmal deine Runde, die du drehen wolltest. Schön. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich wollte eigentlich noch irgendwas erzählen, aber mit dieser Golfnummer hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt.
So ist es manchmal.
Ernüchternd.
Egal.
Ja. Gut. Wenn wir schon über LA reden, ich wollte noch ganz am Ende jetzt, ich hoffe, ihr habt das hierhin gehört, eine kleine News zu LA schon mal loswerden. Wir haben ein deutsches Haus gefunden, eine Location, wo dann hoffentlich viele Medaillen oder auch, wo der Hype-Train richtig vorfahren kann. Und zwar im Bel Air Bay Club. Das könnt ihr euch mal angucken. Eine sehr, sehr nice Location mit Blick auf den Strand, so wie es sich in LA gehört. Davon ist noch lange hin. Es sind noch knapp 2,5 Jahre, aber da werden wir euch natürlich immer auch wieder die neuesten Geschichten aus dem Deutschen Haus präsentieren. Haben wir jetzt schon gefunden, ist vielleicht auch mal eine Sondersendung wert. Wie findet man ein deutsches Haus? Wie setzt man sich da gegen Italiener, Schweizer und sonst wen durch, der auch das Haus sucht und vielleicht genau dieselbe Location haben will? Aber da machen wir eine Sondersendung zu.
Lasst euch nicht beirren von den Hochzeitsfotos, die ihr da seht. Wir werden dann natürlich vorher noch mal ein bisschen umräumen, ein bisschen auch unsere Flaggen aufhängen etc. pp. Aber das ist eine Location, wie sie in L.A. zu sein hat. Ne? Also das muss man sagen.
Ich glaube, es gab Universal Studios oder das. Ist so.
Richtig, richtig cool. Schaut euch das auf jeden Fall an. Ich würde sagen, jetzt haben wir schon wieder 35 Minuten gequatscht. Jens, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt am Ball, schaut euch
alles an. Wenn du mich nicht gegen einen prominenten Gast austauschst, bin ich immer gerne dabei.
Es kann passieren.
Aber ich finde es besser, wir unterhalten uns und du besorgst so überraschende Sprachnachrichten wie heute. Das finde ich so mega. Nächstes Mal von Anna Jansen und dem guten Johannes auch.
Macht's gut. Kommt gut durch die Woche. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.